Deutschlandfunk. Das Feature.
Einmal entsprechen sie so ganz dem Kindchenschema nach Herrn Lorenz. Ja? Sieht ganz putzig aus. Jeder findet die sofort ganz putzig.
Wenn man es jemandem zeigt, dann sagen die Leute, das ist ein Haribo-Gummibärchen.
Weil diese Assoziation mit einem kleinen Bären wohl dem am nächsten kommt. Von dem her...
Das Aussehen ist einfach toll.
Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es manche Leute gibt, die sagen, das sieht ja aus wie eine Made.
Ich denke, es ist eine Art kleines Schoßtier.
Tardigrada von mikrobiotischen Lebenskünstlern. Ein Feature von Maria Antonia Schmidt.
Also es muss 2002 gewesen sein. Wir waren an einem Sonntagnachmittag auf einem Waldspaziergang und es war ein recht windiger Tag im Herbst. Da weht es einem allerhand kleine Äste, Blätter und auch Moosstückchen letztendlich vor die Füße. Und so landete dann auch einfach ein Stückchen Moos in meinem Labor. Und irgendwann beschloss ich dann, jetzt da mal reinzugucken. Und habe dann in der Tat nach einer halben, dreiviertel Stunde mein erstes Bärtierchen gesehen.
Dr. Ralph Oliver Schill, Zoologe. Einer der wenigen Wissenschaftler weltweit, die sich mit diesem außergewöhnlichen Tier befassen. Mit dem kleinsten Gliedertier. Nicht einmal 2 Millimeter groß. Mit dem bloßen Auge nicht mehr zu erkennen. Doch dann, da. Ein winzig kleines Bärchen, wie in einem Astronautenkostüm.
Es ist, wie so vieles, eine deutsche Entdeckung. Ein deutscher Pastor.
Johann August Ephraim Götze aus Quedlinburg
hat das erste literaturbekannte Bärtierchen beschrieben. Und er hat eben auch geschrieben, seltsam ist dieses Tierchen, weil der ganze Bau seines Körpers außerordentlich und seltsam ist und weil es in seiner äußerlichen Gestalt dem ersten Anblick nach die größte Ähnlichkeit mit einem Bären im Kleinen hat. Dies hat mich auch bewogen, ihm den Namen des kleinen Wasserbärs zu geben. Des kleinen Wasserbärs.
Ich mache ihn das mal größer. Übrigens, jetzt fängt er an, sich zu bewegen. Der junge Freund wacht auf. Gucken Sie mal durch. Setzen Sie sich am besten.
Professor Dr. Hartmut Greven. Hierzulande einer der bekanntesten Bärtierchenforscher. Obwohl mittlerweile in Ruhestand, geht er weiterhin seiner Leidenschaft nach, dem Mikroskopieren von Tardigraden.
Jetzt liegt er auf dem Rücken. Also was schon ganz interessant ist, er ist relativ stark pigmentiert. Und wenn Sie an der Mikrometerschraube jetzt spielen, sehen Sie ganz deutlich den Schlundkopf. Er ist noch seitlich sichtbar. Sehen Sie das überhaupt?
Ja, ich sehe allerlei. Ich sehe viele schwarze Bröckchen und ich sehe kleine Wesen, durchsichtige Wesen, die dort hin und her rum.
Frank Petschul. Er hat bis vor 5 Minuten noch nie ein Bärtierchen gesehen und beobachtet nun ganz genau.
Es sind viele und die sehen einfach sehr schnuckelig aus. Wenn die so groß wären, wären die süß. Also die haben ihren Namen durchaus zurecht.
Und somit haben diese Tiere 1773 den Namen Bärtierchen oder Wasserbär bekommen. Aber es gab kurze Zeit später in Italien einen weiteren Wissenschaftler, Lazzaro Spallanzani, der diese Tiergruppe unabhängig von Götze entdeckt und sie das erste Mal wissenschaftlich beschrieben hat. Und er nannte diese Tiere Il Tardigrado.
Tardigrada.
Der korrekte Ausdruck wäre Tardigrada, ja?
Also von Tardus und Gradi, aus dem Lateinischen, die Langsamgeher.
Weil diese Tiere sich so langsam fortbewegen. Also hier haben wir einfach mal versucht zu schauen, wie schnell sind denn Bärtierchen eigentlich?
Und haben die auf einem Millimeter Papier herumspazieren lassen.
Das ist diese Geschwindigkeitsmessung.
Sie sind nicht ganz so schnell wie ein 100-Meter-Läufer.
Sie schaffen maximal einen Meter innerhalb 24 Stunden.
Das ist ein langsamer Fußgänger, ja.
Stuttgart. Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme. Lange sterile Gänge. Labore und laut brummende Maschinen. Hier arbeitet Dr. Schill.
Hier haben wir unser Gerät, mit dem wir die Gefrierversuche unter anderem machen. Das ist die Differential Scanning Kalorimetrie. In dieses Gerät kommen so kleine Töpfchen rein und in diesen kleinen Aluminiumtöpfchen werden dann die Bärtierchen langsam abgekühlt und dann kann man sehr schön sehen, in welchem Temperaturbereich die Tiere durchgefrieren.
Warum werden die Tiere jetzt durchgefroren?
Die ertragen Extreme, die auf der Erde überhaupt gar nicht vorkommen.
Die Bärtierchen halten nicht nur hohe Temperaturen aus, als absolute Spitzentemperatur sogar 110 Grad, sondern sie halten letztendlich auch sehr tiefe Temperaturen aus. Also bis minus 20 Grad versuchen die Bärtierchen erst gar nicht einzugefrieren. Das heißt, sie sind auch gefriertolerant.
Absoluter Nullpunkt, minus 272 Grad. Kochendes Wasser natürlich sowieso. Reiner Alkohol, 500.000 Röntgen, radioaktive Strahlung und weiß der Himmel was nicht alles, was sie also locker wegstecken. Wie kann ein Lebewesen so sein?
Ja, aber ihr könnt doch nicht einfach...
They are fully developed animals.
The most insightful animal.
They're the ultimate survivors.
They've survived extremes of pressure.
Temperatures as high as 424 degrees Kelvin.
They'll survive down to below 1 degree.
200 or 300 degrees below zero.
Extremes of temperature.
Such as freezing, desiccation, low oxygen tensions.
Can go into salinity variation. Extreme hibernation.
Die einzige Steigerung wäre noch, dass sie mit dem Hammer draufhauen. Dann, und wenn es dann immer noch nicht tot ist.
Die sind sozusagen sowas wie unsterblich?
Es gibt generell zwei ganz große Gruppen bei den Bärtierchen. Einmal die Heterotardigraden
Hetero.
Mit den Körperanhängen.
und Heteros ist ja verschieden. Und diese Gruppe der Heterotardigraden, da sieht man eine ungeheure Vielfalt von unterschiedlichen Formen.
Und die Eutardigraden.
Eu ist ja die Vorsilbe für gut, ja.
Die eine ganz glatte Oberfläche haben und die wenig Struktur auf dieser Körperoberfläche zeigen.
Also es gibt noch eine dritte Gruppe, die immer verschwiegen wird, in heißen Quellen aus Japan, die Gattung Thermozodium.
Das Problem ist, dass es nur eine Zeichnung von dieser Gruppe gibt. Der Originalfundplatz ist im Zuge von Erdbeben verschütt gegangen. Und die Objektträger mit den Originalpräparaten sind auch im Zuge des Zweiten Weltkrieges verloren gegangen.
Ist aber niemals wiedergefunden worden.
Eigentlich leben Tardigraden überall auf der Erde. Sie wurden am Nordpol, aber auch am Südpol nachgewiesen. Sie wurden in den großen Wüsten gefunden und auch in den tropischen Dschungelregionen. Sogar auf 6000 Metern in der Tiefsee und auf 8000 Metern Höhe in den Gipfeln des Himalayas.
Am meisten Bärtierchen findet man nach meiner Erfahrung auf alten Dachziegeln.
Die klassischen Fundstätten sind Moose in Dachrinnen.
Aber auch wenn Sie hier auf der Straße hinausgehen, sehen Sie in den Ritzen zwischen den Pflastersteinen, Pflasterritzenmoose heißen die, auch da sind viele Bärtierchen drin. Da sind plötzlich Hunderte, ja, also Hunderte oder Tausende. Aber Sie müssen natürlich von Milliarden und Abermilliarden ausgehen.
Martin Mach, Bärtierchenjournalist. Seit 15 Jahren veröffentlicht er das Bärtierchenjournal online. Und das einmal im Monat.
Moose bestimmen, ja, das ist ein sehr, sehr seltenes Hobby geworden. Ein kompliziertes Hobby für ziemlich seltsame Leute. Ja.
Da Moose ein eigenes und sehr feuchtes Mikroklima haben, fühlen sich Bärtierchen hier besonders wohl. Die Tiere brauchen in der Regel Wasser, um zu überleben. Da Moose Wasser sehr lange speichern können, bieten sie einen idealen Lebensraum. Doch auch Moose trocknen unter Umständen völlig aus. Auch dagegen haben die Tiere einen ganz besonderen Überlebensmechanismus entwickelt.
Wenn die Tiere austrocknen, dann bilden sie ein sogenanntes Tönnchen. Die Beine werden eingezogen, die Bewegungen verlangsamen und dann sieht man irgendwann so ein völliges Durchtrocknen, das Verschwinden des restlichen Wassers auch im Körper.
Sie sehen aus wie eine getrocknete Tomate, aber gleichzeitig so gespenstisch.
Man weiß es auch, dass der Wassergehalt dann nur noch 2% oder 3%, je nachdem, vom lebenden Tier beträgt. Das ist ganz, ganz wenig, da geht nichts mehr. Das ist ein absoluter Zustand jenseits der Bewusstlosigkeit. Das ist ein Zustand, der bei Menschen nicht vorkommt. Also das hat die Lebensfunktion von einer Plastiktüte.
Also das Älteste, was experimentell nachgewiesen ist an Trockentoleranz, sind Tiere, die man 18 Jahre lang getrocknet hatte und die dann wieder mit nahezu 100% zurück ins aktive Leben gebracht wurden. Wie nennt man das denn, wenn die Tiere nicht mehr lebendig sind, weil kein Stoffwechsel mehr vorhanden ist, dann sind sie eigentlich tot.
Sie sind definitiv tot. Außer, dass sie eben nicht wirklich tot sind, sondern sie sind einfach nur in einem Nullzustand.
Was ist eigentlich der Tod? Laut Joule-Definition ein Zustand, in dem weder Stoffwechsel noch Zellteilung mehr nachweisbar sind. Ein Zustand, der nicht mehr umkehrbar ist. Die Bärtierchen allerdings scheinen einen eigenen, todesähnlichen Zustand geschaffen zu haben, aus dem sie wieder erwachen können. Eine Art Dornröschenschlaf. Für diesen Zustand wurde 1959 ein eigener Begriff definiert. Der Begriff der Kryptobiose.
Das heißt ja wörtlich übersetzt verstecktes Leben. Kryptos ist verborgen, versteckt.
Und wenn die Zeiten wieder besser sind und sie einen Regentropfen trifft oder sie auf ein schönes Moospolster landen, dann ploppen sie wieder auf, saugen sich voll und danach geht alles wieder weiter.
Und das ist natürlich spannend, warum die so viel aushalten können, obwohl das hier gar nicht da ist. Das weiß ich nicht. Wo haben sie denn in der Natur minus 270 Grad und wo haben sie denn in der Natur eine Austrocknung, die nahezu vollständig ist?
Und es wurde auch die Frage aufgeworfen, ob die letztendlich aus dem Weltall zu uns kommen, Außerirdische sind mit diesen Fähigkeiten. Also wir haben ja natürlich auch Bärtierchen im Weltall schon gehabt.
In einem Raumschiff, was man ins All geschossen hat.
Unsere Bärtierchen flogen, ich glaube, rund 250 Kilometer Höhe, viele Tage dort oben rum. Und die haben durchaus gezeigt, dass sie mit massiven Schäden zurechtkommen. UVA- und UVB-Strahlung, Vakuum ist sowieso kein Problem. Und draußen im Weltall haben wir letztendlich die UVC-Strahlung, die gar nicht bis zur Erde hier durchkommt auf den Boden. Da wird, das war auch zu erwarten, natürlich die DNA unter anderem so stark geschädigt, dass die Tiere wohl nicht in der Lage sind, es zu reparieren. Und das waren sie auch nicht.
Das ist sowas von kalter Kaffee. Natürlich haben die Tönnchen da überlebt. Und natürlich haben die Eier überlebt. Und ein großer Teil der Tardigraden hatte überlebt.
Ja, ein guter Teil sind wohl gestorben, aber eben nicht alle. Das heißt, wenn man das weiterspönne, wenn eine nur groß genug Anzahl von Bärtierchen sich auf den Weg zum Mars machte, dann würden einige davon ankommen. Und das ist natürlich beeindruckend. Gell? Aber vorher hatte ich noch nie von denen gehört. Also ich glaube, 99% der Bevölkerung weiß nicht, was das ist.
Nein, ich kenne dieses Tier nicht.
Deshalb hier sieht es ein bisschen aus wie so ein Schweinchen, aber hier sieht es die Krallen so dran.
Ist das vergrößert? Also ist das irgendwie unter dem Mikroskop?
Das scheint sowas wie eine Zecke oder eine Wanse. Eine Zecke nicht, aber so eine Wanse oder sowas zu sein. Oder irgendwie so ein Parasit.
Ein kleines, dickes Nilpferd, aber ja.
Dann ist es vielleicht irgendeine Bakterie oder ein Wurm oder so.
Wie ein Staubsaugerbeutel.
Ein Staubsaugerbeutel hat nicht solche Härchen oder solche Tatzenkrallen.
Ich würde sagen, es ist Fantasie.
Also wir rufen bärtierchen.de auf. Aha, wird hier nicht vorgeschlagen. Die Website ist ein Experiment. Ja, eigentlich wollte ich mit der Website, ich wollte eigentlich nur etwas Verrücktes machen. Und die Bärtierchen waren eben ein spezielles Thema. Ich habe das ja monatlich angelegt, das heißt Bärtierchenjournal. Und ich bin jetzt, ich glaube, bei 188. Aber klar, es wird schon gelesen. Also Seitenklicks gehen so bis, ich glaube, bis 70 oder 90.000 gehen die Zahlen im Monat. Ne? Ich merke es auch an den Mails, die ich bekomme. Mein Name ist Katie, ich bin 7 Jahre alt und ich arbeite seit 2 Jahren mit Bärtierchen. aus den USA natürlich. Ja, und da kommen eben auch Mails von den Leuten, die sagen, ich habe mich in das Bärtierchen verliebt oder ich nenne meine Tochter nach dem Bärtierchen oder von irgendeinem chinesischen Museum. Und dann hatte ich einen Fall, dass für die Queen ein Poster gemacht werden sollte für eine Veranstaltung, die ein Foto wollten, einfach ein Foto von einem Bärtierchen. Und ja, viele, BBC hat sich interessiert, das deutsche Fernsehen. Also eigentlich war das ursprünglich, war das ganze Projekt für 2 Jahre vielleicht angelegt oder für 1 Jahr. Und jetzt sind es 15.
Die Medien interessiert natürlich, ich kann so ein Tier, was aussieht wie ein kleiner Bär, wunderbar vermarkten. Das geht ja so weit, in Japan sind Tardigraden ja wohl, ist der Hammer. Ja, da gibt es Leute, die machen aus Filz Tardigraden, die hätten sie kaufen können. Beim Tardigraden-Kongress gab es einen Schlüsselanhänger, da war ein Filz Tardigrad dran. Das war so wie Biene Maya, ja, etwa so ein, ja, grauenvoll. Das war das Grässlichste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Natürlich wird das jetzt bis zum Exzess vermarktet. Und in Japan muss das besonders schlimm sein. Was heißt schlimm oder besonders boom?
Bärtierchen Filz Schlüsselanhänger, 13,18 Euro. Die umweltfreundliche Tardigraden Baumwolltasche, 16,09 Euro. Tardigraden Flaschenöffner, Farbe rosa, nur 89,37 Euro. Kleinkindstrampler mit süßem Bärtierchen Siebdruck in Bioqualität aus Berlin, 11,62 Euro. Individualisierbar.
Und als du mir dann diese Bärtierchen-Seite empfohlen hast, ich mir das angeschaut habe, da wurde mir klar, wenn ich jetzt weiterlese, dann werde ich einfach ein Teil der Bärtierchen-Community und ich bin einer von Zehntausenden von Bärtierchen-Fans, die es überall schon gibt. Und damit würden die für mich ganz viel von ihrem Zauber verlieren.
Hier einen Thermorecycler. So, da kommt die DNA rein, der Bärtierchen, und dann wird quasi aus wenig DNA viel gemacht.
Ich habe das ja nicht wirklich verstanden, wie das mit der DNA funktioniert. Ich habe das jetzt auch nochmal gelesen, diesen Sachverhalt. Dass das ein Spezifikum von den Bärtierchen sei, dass sie wirklich so viele Fremdgene in sich tragen, und deswegen auch ihre unerklärliche Widerstandskraft gegen alles und jedes sich womöglich damit erklären kann.
Tatsächlich. Der Biologe Bob Goldstein und sein Team der University of North Carolina machten 2015 eine interessante Entdeckung. Bärtierchen können bis zu 6000 Fremdgene in sich tragen. Damit stammt jedes sechste Gen oder ganze 17,5% ihres Genpools aus einem anderen Lebewesen.
Autoren spekulieren hier am Schluss, dass möglicherweise Tiere, die besonders extremen Situationen ausgesetzt sind, besonders empfänglich sind für Fremd-DNA, weil es möglicherweise vor allen Dingen solche Gene sind, die gegen diesen ganzen Stress sind.
Die meisten Tiere und auch der Mensch besitzen im Vergleich dazu nicht einmal 1% Fremd-DNA. Diese setzt sich laut Analyse zum Großteil aus Bakterien und außerdem aus Pflanzen, Pilzen und Archaeen zusammen.
Wir haben dann natürlich hier noch Zentrifugen. um dann die DNA zu extrahieren. Das heißt, dann werden die Bärtierchen in einem kleinen Plastikröhrchen letztendlich homogenisiert und dann trennen sich letztendlich die Bestandteile innerhalb diesem kleinen Plastikgefäß und da kann dann die DNA abgenommen werden oder ausgefällt werden, je nachdem.
Neuesten Erkenntnissen zufolge ist es Wissenschaftlern gelungen, ein tardigraden-spezifisches Protein namens D-Sub-Protein zu extrahieren, das für die enorme Stressresistenz der Tiere verantwortlich sein soll. Dieses Protein wurde nun auch menschlichen Zellen injiziert und konnte nachweislich eine verbesserte Lebensfähigkeit von Zellen nach radioaktiver Bestrahlung belegen. Dieser spektakuläre DNA-Schutzmechanismus könnte in Zukunft ein Schlüssel in der transhumanen Medizin und modernen Anti-Aging-Forschung sein.
Also wir befinden uns jetzt im 10. Stock, wo unsere ganzen Kulturen gehalten werden.
Sibylle Schmiech arbeitet als technische Assistentin gemeinsam mit Dr. Schill am Zoologischen Institut Stuttgart.
Also die verschiedene Paramezienarten, dann haben wir die Coleps hirtus oder die Philodinas, die als Futter für die Bärtierchen dienen. Also die werden jetzt zweimal in der Woche gefüttert. Und das alles mit der Pipette unter der Stereolupe. Die kriegen dann frische Algen oder kriegen sie frisches Medium, die sind jetzt in Wolwig. Oder unsere Marine, die kriegt Wilhelma Meerwasser. Ja, man muss sie halt regelmäßig füttern, das ist eigentlich das Wichtigste.
Irgendwie einer hat auf die Idee gekommen, die haben Wolwig genommen und seitdem Gott und die Welt Wolwig. Auch in Amerika und auch in weiß nicht wo.
Wir haben das erste Mal mit Wolwig gemacht, aufgrund der Erfahrung von vielen Leuten, die sich zuvor mit Einzellern beschäftigt haben. Der große Vorteil von Wolwig ist, dass dieses Wolwig sozusagen eine gleichbleibende Qualität hat.
Weil Wolwig für Babynahrung geeignet ist und deswegen auch für Bärtierchen. Und weil Wolwig eben kein destilliertes Wasser ist, sondern ein sehr sauberes Wasser mit einem sehr geringen Salzgehalt.
Dass die Bärtierchen da drin gut gedeihen, ist völlig Zufall. Also es scheint die optimale Zusammensetzung an Mineralstoffen zu haben.
Es geht tot sicher auch anders. Also ich will das auf jeden Fall mit anderem Wasser versuchen. Einfach nur, um zu sagen, Kinders, nehmt auch irgendwas.
Also wir reden hier dauernd von kleinen Bären und diese Bärchen, die brummen auf irgendeine Art und Weise. Da ich mir aber überhaupt nicht vorstellen kann, wie ein Bärtierchen ein Brummgeräusch erzeugen kann, habe ich keine Vorstellung, wie so ein Bärtierchen klingen könnte, wenn man es irgendwie hörbar macht.
Wenn sie kommunizieren, todsicher nicht über Geräusche. Natürlich ist es naheliegend, dass die irgendwelche Pheromone abgeben, also die signalisieren, guck mal, hier bin ich. Also, man hat keine Socke untersucht. Sagen wir mal so, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass diese irgendwelche Geräusche von sich geben.
Es gibt natürlich, wenn ein Bärtierchen etwas, ein anderes Tier aussaugt, ja, gibt es sicher so eine Art schlurfendes Geräusch, wie wenn jemand an einem Strohhalm saugt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man hört, wie die Stilette, diese Mundwerkzeuge an beispielsweise einer Zellwand kratzen. ja, und ein Loch in die Zellwand stoßen und dass dann die Zellwand aufplatzt und dass man das hört, das Fressen. Also wenn jemand in eine Melone beißen würde, so ein Geräusch stelle ich mir vor.
Aber die interessante Frage ist doch, ob diese Geräusche irgendeine Relevanz für die Tiere haben. Sie haben nichts, aber auch absolut nichts, was auf irgendetwas hindeutet, dass sie was hören könnten. Darauf sind die nicht programmiert. Das brauchen die nicht.
Und was man sonst hören könnte, tja, ein interessanter Versuch.
Ah, da läuft eins. Guck mal da. 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 Du, da können wir ein wunderschönes Nano-Ohr-Experiment damit machen. Das ist überhaupt kein Problem.
An der Ludwig-Maximilians-Universität München treffe ich die Physik-Doktorandin Carla Pernpeintner. Sie ist Spezialistin auf dem Gebiet der Optoelektronik und entwickelt derzeit ein sogenanntes Nano-Ohr.
Das Nano-Ohr-Experiment ist ein typisches Experiment, wo man viel Geschick und Übung braucht. Man muss einen Detektorpartikel fangen, man muss der Quelle nah genug kommen, man muss schauen, dass beides nicht wieder rausfällt, dass nichts reinschwimmt.
Diese Technologie ermöglicht erstmalig, Klänge mikroskopisch kleiner Lebewesen aufzuzeichnen, die selbst für die empfindlichsten Mikrofone nicht mehr messbar sind. Mithilfe eines Lasers wird ein sogenanntes Detektorpartikel an das Objekt herangeführt und dessen Schwingungen über die Flüssigkeit, in der es sich befindet, aufgezeichnet. Später werden die aufgezeichneten Frequenzen in einen für uns hörbaren Bereich transponiert.
So, ich habe den Laser jetzt schon gestartet. Start. Ja, so, wir sehen jetzt hier ein winziges Detektorpartikel. Ich sehe am oberen Rand auch noch das Bärtierchen. Das heißt, ich nehme... So, jetzt haben wir es wieder verloren, aber das macht nichts. Wir halten es ein paar Sekunden. Man merkt ja immer, das Bärtierchen möchte anscheinend wirklich weit weg vom Laser. Fühlt sich nicht wohl.
Das sind halt die typisch menschlichen Experimente. Es ist ein kleines Leben, aber es ist auch ein Leben. Also ich denke schon, dass sie fühlen, ja, weil sie Nerven haben. Und wir sollten es nicht grundlos vorsätzlich umbringen.
Es ist nun mal so, wenn ich etwas über ein Tier herauskommen will, kann ich das nicht nur durch Begucken sehen. Da müssen Sie der Wissenschaft ein Opfer geben.
Es ist mir auch schon passiert, dass man aus Versehen ein Bärtierchen zerdrückt. Ja, passt nicht auf. Es ist wahnsinnig klein. Das kann passieren. Ja, also, ja. Naja, es ist schwierig. Es ist sehr schwierig, weil wenn Sie sich draußen auf eine Wiese setzen, kann es sein, dass Sie mit Ihrem Popo 10 Bärtierchen zerdrücken. Diese Probleme multiplizieren sich durch die Einsicht, dass da etwas da ist, das man vorher überhaupt nicht gesehen hat. Denken Sie an einen Salat. Sie sind Vegetarier und essen einen Salat. Selbstverständlich kann da etwas drin sein.
Wo ist das Problem? Ich habe das für einen Scherz gehalten. In Amerika werden die Löwen nicht mehr öffentlich gefüttert mit Antilopenschenkeln oder sonst was, sondern mit Hackfleisch. Weil sie das den Leuten nicht zumuten können. Dann sollen die nicht hinzugehen.
Ja, und wie klingen sie denn nun eigentlich, die Bärtierchen?
So, die Aufnahme läuft noch, oder? So, jetzt nehmen wir hier mal sozusagen einen größeren Detektor. Ich fahre mal in die Nähe von dem Fuß. Und dann sehen wir mal, ob wir das Zittern von dem Fuß sozusagen. Das ist sicher, ja. Das heißt, es ist weggekickt wie ein Fußball, aber es ist wieder da. Jetzt hat sich das Bärtierchen reingelegt. Ja, das ist so, als wenn sich jemand auf dein Mikrofon setzt, okay, wenn du was aufnehmen möchtest.
Wie klingen sie denn nun eigentlich, die Bärtierchen?
Meine Schätzung wäre jetzt, das werden wir dann eben sehen, wenn es ausgewertet ist, dass es wahrscheinlich irgendwie brummt. Mit Bärtierchen wird es lauter brummen als ohne. Vielleicht auch wird man ein bisschen andere Komponenten da drin hören. Aber im Prinzip ist es Spannende dadurch, dass wir dieses Nano-Ohr eingesetzt haben in der Nähe vom Bärtierchen, dass wir wirklich hören, wie würde sich das an der Stelle unter Wasser für eben diesen Mikropartikel anhören. So, das hat aber jetzt tatsächlich mindestens 3-mal geklappt. Es sind natürlich, hätte man gerne lange Zeitsequenzen. Toll wäre 5 Minuten. Es sind jetzt eher immer ein paar Sekunden, die man hat. Aber es sind ein paar Sekunden quasi aus dem Rauschspektrum, was so ein Bärtierchen unter Wasser hört. So rauscht quasi die Umgebung eines Bärtierchens.
Ich höre nichts.
Sie hörten eine Nano-Ohr-Originalaufnahme am Beispiel einer Tardigrade, aufgezeichnet im Februar 2016 am Institut für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Klänge bewegen sich in einem Frequenzbereich von 50 Hertz und liegen unterhalb unserer natürlichen Hörschwelle. Die folgende Aufnahme zeigt daher denselben Klang um ein 5-faches gesteigert in einem Frequenzbereich um die 250 Hertz.
Also, es ist alles und gar nichts. Ich bin sprachlos, weil ich würde mir alles Mögliche, ich denke, vielleicht könnten sie ja wie Meerschweinchen klingen. Das würde doch gut zu ihnen passen. Sowas würde ich gerne hören.
Hören Sie in der folgenden Aufnahme denselben Klang in 10-facher Steigerung in einem Frequenzbereich um die 500 Hertz.
Ich finde, es klingt total wie Raumschiff. Also, es sagt mir irgendwie gar nichts.
Hören Sie in der nachfolgenden Aufnahme denselben Klang in 20-facher Steigerung in einem Frequenzbereich um die 1000 Hertz. Wir wiederholen.
Der Zauber ist völlig weg.
Und dann kommt die Frage, leider kommt die Frage, wozu sind diese Tiere gut?
Zum einen sind sie interessant, weil
die Untersuchung der Bärtierchen für die Menschheit oder für die Medizin irgendeinen Vorteil bringt.
Unser Ansatz ist letztendlich der, dass wir ja versuchen, diese Mechanismen zu verstehen, wie Bärtierchen es schaffen, so trockentolerant zu sein und gleichzeitig auch gefriertolerant. Und das letztendlich dann in eine technische Anwendung überführen möchten.
Ein Punkt ist die Transplantation von menschlichem Gewebe, von Organen. Und dann hat man natürlich die Vorstellung, dadurch, dass das Bärtierchen seine Organe praktisch falten kann, trocknen kann, zerstörungsfrei und wieder beleben kann, dass man das mit jedem menschlichen Organ auch machen könnte. Stellen Sie sich vor, man könnte ein Herz trocknen, für einige Jahre aufbewahren und dann einen Patienten implantieren.
Heutzutage verstreichen nur wenige Stunden zwischen der Entnahme von Organen bis zur Transplantation und jede Stunde, die man an Zeit gewinnt, ist letztendlich kostbar. Das Gleiche gilt natürlich auch für Bluttransfusionen. Blut kann natürlich nur eine bestimmte Zeit aufbewahrt und verwendet werden. Wenn wir die Möglichkeit hätten, das Blut gefriert zu trocknen, dann könnte man in der Tat es in die Schublade legen, bildlich gesprochen, und hätte eine intakte Blutkonserve.
Und ich denke, dass auch Ergebnisse aus der Bärtierchenforschung in diese militärischen Trockenblutkonserven eingeflossen sind.
Wir müssten als erstes mal die Stickstoffflasche öffnen. Und dann kommt das Bärtierchen hier rein. Die muss man vorsichtig mit der Pinzette reinsetzen. Und dann kommt hier so ein kleiner Aluminiumdeckel drauf. Und dann muss das Ganze fest verschlossen werden. Und dann kann ich mit dem Computer ein Temperaturprogramm vorgeben, das zum Beispiel heißt, kühle mir die Probe von Raumtemperatur auf minus 30 Grad ab mit einer Geschwindigkeit von 5 Grad pro Minute. Und dann starte ich die Maschine. Also man kann dann sehr schön sehen beim Abkühlen, dass wir irgendwann hier ganz kräftige Ausschläge nach oben bekommen. Und das ist letztendlich dann das Gefrierereignis. Das heißt, wenn man hier 5 Ausschläge sieht nach oben, dann heißt das, dass 5 Tiere in dem Moment durchgefroren sind.
Wie die Tiere diese eisigen Minustemperaturen überleben? Ein bestimmter Zucker, Trehalose genannt, bildet sich. Allerdings nur, wenn die Abkühlung langsam genug geschieht und der Stoffwechsel Zeit hat, sich dementsprechend umzustellen. Dieser Zucker hat die Fähigkeit, die empfindlichen Gefäße zu schützen und das Wasser im Körper regelrecht zu ersetzen. Dadurch wird der Organismus vor einer tödlichen Schädigung durch Eiskristalle bewahrt. Man spricht auch von dem Zustand der Verglasung.
Sobald ich dann die Umgebung und das Tier wieder langsam erwärme, dann taut letztendlich das Eis außen herum langsam auf. Auch die Eiskristalle im Körper des Bärtierchens tauen langsam auf und wir werden dann sofort wieder die ersten Bewegungen der Beine sehen und nach einer bestimmten Zeit laufen die Tiere dann wieder durch die Gegend, wie wenn sie nicht eingefroren gewesen wären.
Es ist natürlich, als erstes springt einem da doch ins Auge die Fähigkeit, das Leben beliebig zu verlängern, sozusagen. Das ist doch beneidenswert. Das wollte man doch eigentlich auch können.
Wenn Sie an diese Herrschaften denken, die sich einfrieren lassen, ja, weil sie hoffen, dass sie später mal wieder reanimiert werden können.
Diese Herrschaften nennen sich Kryoniker, von Kryos aus dem Altgriechischen, was so viel bedeutet wie Frost, Eis. Kryoniker sind Menschen, die auf eigenem Wunsch unmittelbar nach ihrem Tod eingefroren werden, in der Hoffnung, wenn die Wissenschaft soweit ist, eines Tages wieder zum Leben erweckt werden zu können. Obwohl ein spezieller, gewebeschonender Einfriermechanismus angewandt und der Organismus zusätzlich mit einem Frostschutzmittel versehen wird, kommt es bei der Eiskristallbildung zu einer Vielzahl mikroskopischer Verletzungen und Brüchen, die nach heutigem Kenntnisstand als irreversibel eingestuft werden.
Ich fürchte, dass die Schäden durch das Einfrieren schon ziemlich groß sind und dass man sehr, sehr viel Reparaturarbeit machen müsste, um so einen Organismus, einen eingefrorenen Menschen wieder ordnungsgemäß zu reanimieren. Da sind wir zu groß, zu kompliziert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es geht, wenn man eine andere Einfriertechnik hätte. Vielleicht.
Vielleicht gelingt es Wissenschaftlern eines Tages, den einzigartigen DNA-Schutz- und Reparaturmechanismus von Bärtierchen zu verstehen. Falls dieser dann auch auf den menschlichen Organismus übertragbar ist, könnte dies der Schlüssel sein, auf den die Menschen im ewigen Eis so lange gewartet haben.
Nee, das geht nicht. Ich hoffe, dass das nie wahr wird.
Es gibt ja viele Dinge, die die Menschheit nicht geschafft hat. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, das Lebensalter auf 500 Jahre zu erhöhen. Aber ich denke, dass das auch eine Grenze ist, die sehr, sehr schwer zu knacken ist. Ja, also ich denke, dass wir keine Bärtierchen sind. Für mich ist es eine Parallelwelt. Eine Parallelwelt, die uns als Menschen einen Spiegel vorhält. Wissen Sie, manchmal ist es vielleicht eine kleine Flucht. Wenn alles richtig eingestellt ist am Mikroskop, dann fühlen Sie sich wie ein Adler, der über einer Landschaft schwebt und der alles plastisch, räumlich sieht, so als würden sie fliegen. Und sie sehen eben dann diese Tiere unter ihnen. Es ist wie eine Reise und eine neue Welt. Ja, ich meine, wer geht nicht gerne mal in eine neue Welt?
Tardigrada von mikrobiotischen Lebenskünstlern. Ein Feature von Maria Antonia Schmidt. Mit Professor Dr. Hartmut Greven, Bärtierchenforscher und Professor für Zoomorphologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Professor Dr. Ralf Oliver Schill, Bärtierchenforscher am Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme der Universität Stuttgart. Martin Mach, Hobbyforscher und Bärtierchenjournalist seit 2000. Carla Pernpeintner, Physikdoktorandin und Nano-Ohr-Spezialistin am Lehrstuhl für Photonik und Optoelektronik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Frank Petschul, Sibylle Schmich und Weimarer Passanten. Realisation und Sounddesign Maria Antonia Schmidt. Eine Produktion am Lehrstuhl für experimentelles Radio der Bauhaus-Universität Weimar 2017.